Dankeschön, Salomon. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Nicht nur in Willig, sondern auch hier mit euch zusammen den Herrn zu preisen. Und ja, meine Frau und ich sind sehr gesegnet gewesen, geborgen, getragen durch die 3 Wochen unserer Afrika-Reise. Meine Frau muss heute Morgen ihren Dienst tun in der Krankenpflege, deswegen kann sie nicht hier sein. Deswegen werde ich auch nur ganz wenige Sätze dazu sagen, weil nächsten Sonntag sind wir dann beide hier und dann werden wir ausführlicher berichten von dem Missionseinsatz in Afrika, auch einige Bilder dann zeigen. Soweit möchte ich nur sagen, liebe Grüße von Monika und Siegfried Bongartz. Wir haben ja eine Woche bei Ihnen gewohnt und da war auch der Dienst in der Bibelschule in Malawi schon lange verbunden mit dieser Gemeinde, Jahrzehnte. Ich habe auch mit Siegfried da nochmal drüber gesprochen, wie das alles so war. Die Verbindung hier zu der Gemeinde, er ist sehr dankbar. Und Monika auch für die ja schon jahrzehntelange Unterstützung dieser Gemeinde, sowohl Gebete als auch Spenden. Und dann waren wir ja 2 Wochen in Mosambik. Auch liebe Grüße von Katharina Bösch. Sie ist auch Missionarin der Felberter Mission, also unserer Missionsgesellschaft des BFP. Da waren wir eben 2 Wochen, da habe ich auch unterrichtet an der Bibelschule oder theologischen Seminar, werdende Pastoren oder solche, die schon im Dienst sind. Das war wirklich aufregend, das war gesegnet, das war spannend. Natürlich auch die Reisen und die ganzen kulturellen Unterschiede und Umstände. So wie es aussieht, haben wir keine Malaria mitgebracht, Gott sei Dank. Das kann ja auch irgendwie 7 Tage danach noch ausbrechen. Aber wir gehen davon aus, wir waren im Willen Gottes unterwegs. Er hat uns bewahrt. Wir haben Mücken gehört natürlich, aber die waren dann außerhalb des Netzes. So zwischendurch habe ich dann gedacht, hä, Ätsche, Bätsche, Mücke, du kommst hier nicht rein. Naja, also wie gesagt, ich muss mich jetzt zügeln. Nächste Woche mehr, auch mit Bildern. Vielen Dank auch für eure Gebete, für alles Durchtragen, auch für alle Spenden, die ja für das Projekt eingegangen waren, sodass wir ja nicht nur die Kosten decken konnten, sondern auch noch an den beiden Orten einen guten Betrag auch hinterlassen konnten zum Segen da für den Dienst. Ja, das Reich Gottes ist größer als unser Horizont, größer als unsere Gemeinde. Und ich möchte heute auch über das Reich Gottes sprechen. Das war natürlich auch eine Erfahrung, Reich Gottes in Afrika zu erleben, weil Menschen sind anders. Und sie beten anders, sie singen anders, sie leben ihren Glauben anders. Aber eins ist immer der Kern, es ist die Beziehung zu Jesus. Es ist König Jesus, der König des Reiches Gottes. Und es ist auch dieselbe Währung überall auf der Welt. Die Währung des Königreiches Gottes ist die Gnade Gottes. Und die ist auch überall gleich. Und das ist so schön, mit vielen Menschen zusammen ihn zu erheben und Jesus zu danken und sein Königreich, das ja unsichtbar ist. Also ich möchte auch sagen, unscheinbar, das ist auch der Titel meiner Predigt, das unscheinbare Reich Gottes, das hat alles immer so mit der Perspektive zu tun, wo man denn sich befindet und wo man hinschaut. Wir sind ja Bürger in 2 verschiedenen Reichen sozusagen. Also wir sind ja Bürger hier in Krefeld oder Umgebung, irgendwo haben wir unseren Ausweis und da steht drin, und unsere Adresse ist registriert und das ist Teil unserer Identität. Aber als Christen sind wir gleichzeitig Bürger im Reich Gottes, ein weltweites Reich. Und es ist so entscheidend, dass unsere Identität da drin ist. Ich möchte uns ein Gleichnis vorlesen. Ich habe schon, bevor es nach Afrika ging, über dieses Gleichnis immer wieder nachdenken müssen. Und habe mich manchmal gefragt, warum eigentlich? Es ist ein sehr kurzes. Und ich habe auch gedacht, wie kann man darüber predigen? Das ist ja nicht sehr ergiebig. Aber ich habe immer wieder daran gekaut, möchte ich mal so sagen, an diesem Stück Wort Gottes. Und bin immer wieder begeistert worden darüber und möchte das mit euch anschauen und komme dann auch gleich noch auf einen ganz anderen Text, der aber auch vom Reich Gottes handelt. In Matthäus 13, Vers 31 und 32 hat Jesus gesagt, also Jesus erzählte das damals einer Menge, ein weiteres Gleichnis. Matthäus 13 sind viele Gleichnisse drin, sehr interessant, auch die ganze Konstellation dieser Gleichnisse. Und er sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Ich habe jetzt mal kein Senfkorn mitgebracht. Ich denke, viele haben das schon mal erlebt, irgendwie im Kindergottesdienst oder bei den Rangern. Es gibt ja natürlich diese Körner, die sehr, sehr klein sind. Aber es ist ein erstaunlich großer Baum, der daraus wächst. Und das ist das, was Jesus sicherlich mit diesem Gleichnis sagen will, dass das Potenzial des Reiches Gottes beinhaltet ein stetiges Wachstum, ein Größerwerden, ein Durchdringen und etwas, was zunächst sehr unscheinbar ist, denn wenn du jetzt ein Senfkorn dabei hättest und es würde dir runterfallen, müsstest du schon mal nochmal genau gucken, um das wiederzufinden, dass also Dinge, die sehr klein sind und unscheinbar in dieser Welt, das Potenzial haben, zu etwas ganz Großem und Gewaltigem zu werden. Und das ist das Reich Gottes. Ja, das Reich Gottes, wir sind hier heute Morgen in der Gemeinde, wir haben unseren König schon geehrt und angebetet, vielleicht die eine oder andere Berührung mit ihm gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir gerade so geht mit Jesus. Wie sieht es aus in der Beziehung, die du mit Jesus hast? Ja, wie geht es euch beiden miteinander? Nimmst du ihn wahr? Ist er da? Hast du ihn wahrgenommen in der letzten Woche? Kannst du deine Gebete ihm bringen und hast irgendwo eine Zuversicht, dass er das hört? Es ist doch der Kern, um den sich alles dreht. Das ist ja auch unsere Definition von Christsein. Eine lebendige, also eine aktive Beziehung zu Jesus Christus, dem König des Reiches Gottes, den Gott, der Vater, eingesetzt hat als König des Reiches Gottes. Dieses Reich, das unscheinbar ist. Damals war es unscheinbar, als Jesus das gepredigt hat. Denn das war damals immer die Frage, wer ist das denn, dieser Jesus, dieser Mann, der da rumläuft, der da Geschichten erzählt, der auch Wunder tut? Wer ist denn das? Und dieser Text ist ja auch darin verortet, genau in diesen Auseinandersetzungen. Einige waren schon seine Jünger, die haben gesagt, okay, wir folgen dir. Und die haben dann Dinge erlebt und die haben auch immer wieder sich gefragt, wer ist das denn wirklich? Und immer tiefer erkannt, es ist wirklich der gesandte Messias, es ist der Sohn Gottes, es ist der, der kommt, um sein Reich aufzurichten, es ist der, der kommt in diese zerbrochene Welt mit all den Zerstörungen, mit all den Mechanismen von Beziehungen, die kaputt gehen und erst recht die Beziehung zu Gott, dem Vater, dem nicht die Ehre zukommt, die ihm eigentlich gebührt und so weiter. Aber Jesus Christus kam, er selbst, ja wie ein kleines Senfkorn. Ein Mann, circa 30 Jahre alt, in einem kleinen Land auf diesem Planeten. Und er ging umher und er hat Worte Gottes gepredigt. Und dann fing dieser ganze Kampf an. Dieser Konflikt der Reiche, so möchte ich das mal nennen. Diese Auseinandersetzung der beiden großen Reiche. Das Reich dieser Welt und das Reich Gottes. Und diese Auseinandersetzung läuft ja die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und es ist so eine Gnade, wenn wir als Gläubige dieses Reich Gottes wahrnehmen dürfen, weil wir Jesus wahrnehmen dürfen. Es ist ein ganz klarer Herrscher dieses Reiches, Jesus. Und so fing es also klein an, Jesus und dann seine 12 und die zogen umher und Leute haben sich gefragt, wer ist das? Was macht der? Ist es der, von dem die Schriften berichten? Und ich möchte mal sagen, heute ist es nicht so ganz anders. Natürlich kulturell anders und unsere Zeitgenossen sind nicht unbedingt die, die tief verwurzelt sind im Alten Testament. Aber eigentlich ist es ähnlich. Eigentlich ist es ähnlich. Wie viele Menschen in Krefeld haben dieses Reich schon wahrgenommen? Weil sie einen Kontakt zu Jesus Christus haben. Wie viele Menschen sind heute Morgen in der Kirche? Wie viele hören heute Morgen das Wort Gottes? Wie viele haben in der letzten Woche gebetet und wirklich in Kontakt mit Jesus? Wirklich dieses Empfangen, er ist da. Ich habe mir zwischendurch mal die Frage gestellt, Jesus, wo bist du? Und ich meine das mal in dem Sinne, wenn ich bete, stelle ich mir manchmal vor, wo er ist. Ich meine, er ist ja da, er hört mir ja zu. Und ich höre ihm zu. Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt oder ist dir das ein bisschen zu strange? Wo ist Jesus, wenn du betest? Ich meine, der ist vielleicht vor dir, oder? Hoch erhoben vor dir. Oder er ist rechts neben dir, an deiner Seite. Also das, was die Schrift sagt, das dürfen wir auch gerne ernst nehmen. Jesus Christus, der auch jetzt hier ist, der an jedem interessiert ist in diesem Raum, der durch den Heiligen Geist zu jedem Kontakt aufnehmen will. Du hast den Kontakt schon. Wie ist der Kontakt? Wie tief ist er? Wie lebendig? Der Glaube ist wirklich eine spannende, dynamische Angelegenheit und das Reich Gottes trägt in sich die Dynamik zu wachsen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, gut, aber wie sieht das aus hier? In unserem Land, in unserer Stadt. Ja, wie viele, also das Reich Gottes besteht ja hauptsächlich aus Menschen. Ja, aus Menschen, nicht aus Gebäuden oder so. Das sind Hilfsmittel, aber das Reich Gottes besteht aus Menschen, die Kontakt haben zu ihm und die in Beziehung untereinander sind. Das ist das Reich Gottes. Reich Gottes, hat mal jemand gesagt, ist im Großen und Ganzen Anbetung Gottes und Beziehung von Menschen untereinander, die Gemeinde bilden und miteinander vernetzt sind und die in diese Welt hineingehen, um die Wahrheit zu verbreiten. Das ist das Reich Gottes. Und das ist ja auch das, was weitergehen wird und was wachsen wird. Und das ist das Fantastische an dieser Aussage hier. Und wie wir wissen, hat sich das ja auch in der Geschichte bestätigt. Denn diese anfangs kleine Gruppe, diese Nazarener oder die des Weges sind, wie sie am Anfang bezeichnet wurden, irgendwann hat man sie mal Christen genannt, das ist ja doch dann auch eine große Weltreligion geworden. Hat sich wirklich über den Globus verbreitet. Erstaunlich. Und es ist ein ja irgendwo nettes Bild, dass da ein Baum ist, wo die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Ja, das, Jesus will das immer anschaulich machen. Er will uns immer helfen, dass wir eine Anschauung haben, dieses Reich Gottes, das so groß ist. Und dann kann man sich die Vögel vorstellen und die kommen und die landen da und die bauen da ihre Nester und die Sache wächst und wächst und wächst. Da sind wir mittendrin. In diesem Reich Gottes und in der Dynamik des Reiches Gottes. Und jetzt möchte ich einen anderen Text mit euch anschauen. Okay. Aus Daniel, dem Buch Daniel, ein Prophet im Alten Testament. Interessanterweise ein Mann Gottes, der auch inmitten einer Gesellschaft war, die nun gar nicht irgendwie fromm war. Also die gar nicht geprägt war vom Glauben an den wahren Gott. Es war in Babylon, völlig heidnisch. Andere Götter wurden angebetet und es gab einen König in diesem Reich, Nebukadnezar. Und dieser Mann hat Träume bekommen und die haben ihn teilweise irritiert und er hat sich gefragt, was soll das bedeuten? Und Daniel war richtig platziert von Gott an der richtigen Stelle und hat die Möglichkeit gehabt, ihm Dinge zu erklären. Jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Daniel 2, Vers 34 bis 35. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt. Und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Hier ist der Vergleichspunkt zu unserem Ausgangsgleichnis. Hier ist etwas klein und es wird immer größer und es erfüllt die ganze Erde. Auch hier ist vom Reich Gottes die Rede. Mit einem anderen Bild, aber doch genau diesem Vergleichspunkt. Das Potenzial des Reiches Gottes ist gewaltig. Und Potenzial ist ja entscheidend. Also Potenzial ist entscheidend. Das wissen zum Beispiel Leute, die gute Mitarbeiter suchen oder Fußballvereine, die die neuen Talente scouten. Ja, das Entscheidende ist nicht unbedingt, ja, wie gut ist denn jetzt der 17-jährige Fußballer, sondern was für ein Potenzial ahne ich darin? Also das ist ja eine Welt für sich und irgendwie scheint da auch eine Währung für sich entstanden zu sein. Ich meine jetzt mal in der Welt des Fußballs, weil mittlerweile diese Ablösesummen, die bezahlt werden und schon Millionen für 17-jährige, 18-jährige Spieler. Warum machen Vereine das? Ja? Warum machen sie das? weil sie Potenzial sehen, weil sie eine Ahnung haben. Das könnte ein Spieler werden, der später den Unterschied macht in der Mannschaft. Und es ist auch sehr wirtschaftlich gerechnet. Es ist vielleicht ein Spieler, der wird dann in einigen Jahren das Zehnfache kosten. Und dann können wir ihn so weiter transferieren. Potenzial. Potenzial. Das Potenzial des Reiches Gottes ist gewaltig. Und wenn du und ich, wenn wir verbunden sind mit dem Reich Gottes, dann sind wir verbunden mit diesem Reich, das sich ausbreitet. Wie gesagt, es ist unscheinbar und man kann uns vielleicht ein bisschen für plemplem halten, wenn wir irgendwie mit diesen Gedanken jetzt zu offensiv und platt vielleicht am Montag in die Fußgängerzone gehen und sagen, wisst ihr eigentlich, ne? Also das Reich Gottes und so. Aber da müssen wir ja nicht dumm sein, aber wir sollten doch überzeugt sein von dieser Wahrheit, dass das Reich Gottes das Reich ist, was wächst und das Reich, was Bestand hat und das Reich, was alle Reiche überleben wird. Diese Worte hier, der Hintergrund ist, dass es um eine Statue ging, die, ich will nicht zu tief da reingehen, aber ich empfehle es einfach mal als Bibelstudium, sehr ermutigend, das Buch Daniel an der Stelle. Aber da werden also bildhaft dargestellt die verschiedenen Weltreiche, die verschiedenen Entwicklungen, also das Reich der Perser, das Reich der Griechen und nachher das Reich der Römer. Wie gesagt, das mache ich jetzt nicht so genau hier, das ist eher so ein Bibelstudiumsthema. Aber was klar ist, ist, dass es Reiche in dieser Welt gibt, dass es Herrscher in dieser Welt gibt und über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer und dass jeder das Bestreben hat, dass sein Reich größer wird und herrlicher wird. Und ich meine, das ist ja auch kein unmodernes Thema. Also da hat ja neulich jemand gesagt, er würde gerne Grönland kaufen. Also es ist immer noch dasselbe. Da will jemand Grönland kaufen. Er will sein Reich ausbreiten. Es ist irgendwie tief drin im Menschen und in den verschiedenen Nationen und den Entwicklungen. Und als wir eben jetzt in Afrika waren, da haben wir auch eine weitere Missionarin kennengelernt, Michaela Klotz. Sie ist auch in Mosambik, macht auch einen wunderbaren Dienst dort, auch von der Felberter Mission. Und sie ist ursprünglich in der DDR geboren und da aufgewachsen. Und es hat nicht lange gedauert, dann war schon die Wiedervereinigung. Aber sie sagte mal so im Nebensatz, ja, ich bin in einem Land geboren, das es nicht mehr gibt. Interessanter Gedanke. Sie ist in einem Land geboren, das es nicht mehr gibt. Und sie hat eine Freundin, sie ist geboren in Karl-Marx-Stadt, auch eine Stadt eben in der ehemaligen DDR. Und das steht natürlich dann auch in den Urkunden. Aber die gibt es auch nicht mehr, die Stadt. Also die Stadt gibt es noch, aber die hat man ja zurück umbenannt. Chemnitz, glaube ich, bin jetzt da nicht so ganz firm. Ja, Chemnitz, ne? Also geboren in einer Stadt, die es nicht mehr gibt. Und nun, wir waren ja unterwegs in Afrika und ich habe hier mal meinen Reisepass mitgebracht. Und die Frage der Identität, die stellt sich ja dann immer ganz massiv. Also wenn man so unterwegs ist bei diesen Reisen und die gucken da rein und die haben Autorität und du musst hoffen, dass alles gut geht, dass du dann auch weiterkommst. Ja? Also Ronald Roy hat uns ja auch sehr geholfen, auch mit dem Visum, das ist hier drin, das Visum für Mosambik. Und wenn du dann so an der Grenze bist, dann bist du an einer Grenze, wo eine andere Autorität das Sagen hat und du hoffst, dass du durchgelassen wirst. Und dann werden dir Fragen gestellt, wo reisen sie hin, bei wem werden sie wohnen? Ja, das sind Dinge, die man vorher schon alles abklären musste. Und Gott sei Dank hatte ich mir auch die Adresse notiert, zum Beispiel von Katharina Bösch, von dem Zentrum da. Habe ich schnell noch in mein Handy gucken können und gesagt, also die Adresse ist so und so und so und so. Und die hatten da irgendwie in ihrem Computer das Dokument, was man vorher alles klären musste mit dem Visum. Und dann hat die gesagt, okay, so. Und dann durften wir durch. Also Identität ist wichtig in dieser Welt. Und Identität ist erst recht wichtig, was das Reich Gottes angeht. Denn das Reich Gottes ist das Reich, was bleibt. Das Reich Gottes ist das, was wächst. Das Reich Gottes ist das, was alles überleben wird. Deswegen sind wir als Christen eigentlich die modernsten Menschen der Welt. Ja, uns wird ja oft vorgeworfen, wir wären mittelalterlich. Und ich meine, manchmal hat es vielleicht damit zu tun, dass wir noch Dinge für gut heißen, die die Gesellschaft alle verloren hat, die wir auch nach wie vor gut heißen. Es ist gut zu heiraten. Es ist gut, eine Ehe zu führen. Es ist gut, 60 Jahre verheiratet zu sein oder noch länger. Es ist gut, treu zu sein. Also da gibt es eine Menge, wo das Reich dieser Welt dann sagt, boah, das sind für Menschen, Mittelalter oder was. Ne? Aber da stehen wir dazu, weil wir sagen, wir gehören zum Reich Gottes. Das ist unsere Identität. Und wir sind in dem Sinne die modernsten Menschen, weil das Reich Gottes besteht ewig. Alle Reiche dieser Welt hören auf. Alle Reiche dieser Welt hören auf. Viele haben schon aufgehört. Ich meine, die DDR ist so ein kleines Beispiel. Die gibt es nicht mehr. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt viele Reiche, die es gab. Da gab es einen Napoleon, der hat sein Reich ausgedehnt und es ist wieder kleiner geworden. Also es sind so Bewegungen der menschlichen Reiche, aber es gibt das Reich Gottes, das sehr klein anfängt und das sich ausdehnt und das sich immer weiter ausdehnen wird und am Ende wird es nur noch das Reich Gottes sein. Deswegen sind wir sehr moderne Menschen. Wir sind Menschen, die in der Gegenwart leben, hoffentlich ganz richtig, komplett, beide Beine auf dem Boden, aktiv in unserer Gesellschaft, aber gleichzeitig leben wir irgendwie schon in dieser Zukunft. Das Reich Gottes ist so beides, ist Gegenwart und Zukunft. Weil wir haben Aussagen der Schrift und weil wir ja schon erlebt haben, dass die Schrift stimmt an der einen oder anderen Stelle, hast du es hoffentlich auch schon erlebt. Ja, es ist wahr, Jesus lebt, er ist der Fels, auf dem mein Leben gegründet ist. Und so wird es sein. Am Ende der Zeit gibt es nur noch ein Königreich, das Königreich von Jesus. Mit einer wunderbaren Währung der Gnade Gottes. Ich habe auch mal meine Visa-Card mit, hier so als Beispiel. Das sind ja Dinge, da muss man sich vorbereiten dann, ja. Also EC-Karte ist ein bisschen schlecht, wenn man in Afrika ist, weil EC-Karte ist Europa, ne? An der einen oder anderen Stelle geht sie trotzdem. Jetzt werfe ich schon mein Geld hier rum. Aber die Visa-Card, die war jetzt gut in Afrika, ne? Und wichtig war, dass ich den PIN davon auch im Kopf hatte und nicht den von der EC-Karte eingetippt hätte. Aber es hat geklappt. Ja, die Währung des Reiches Gottes ist Gnade. Und das ist so wunderbar, dass wir als Bürger des Reiches Gottes diese Währung anwenden dürfen. Gnade, Vergebung der Schuld, Liebe Gottes, Versöhnung. Das ist die Währung, die Christus in diese Welt gebracht hat, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Wir haben es ja auch eben gesungen, das Blut Jesu reinigt uns. Uns ist vergeben und deswegen sind wir Bürger seines Reiches geworden. Und mit dieser Währung, in Anführungszeichen, bezahlen wir. Die verkünden wir. Das sagen wir Menschen, die Probleme haben, die Zweifel haben, die Fehler begangen haben, die Vergebung brauchen, die Ruhe und Frieden für ihre Seele suchen. Das ist unsere Mission, mit der wir unterwegs sind. Und diese Mission geht weiter. Die geht bis zum Ende der Zeit. Dieses Bild hier und diese Aussage, die Daniel sehr mutigerweise dem Nebukadnezar ausgelegt hat, er hat dem Nebukadnezar klargemacht, dein Reich ist nicht ewig. Das wird nicht auf Dauer bestehen, weil dieser kleine Stein, der kleine Stein, der sich losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, was kann das nur sein? Es ist Jesus Christus, der Fels, auf dem die Gemeinde steht. Ja, es ist ein Bild des Reiches Gottes. Und dieser kleine Stein, der zertrümmert zunächst die Füße in dieser Statue, war das Eisen, die Füße waren aus Eisen und aus Ton. Ja, es ist auch nochmal eine Botschaft drin, aber es geht jetzt zu tief. Und wenn die Füße zerstört werden, fällt die Statue um. Und die anderen Metalle, die hier genannt sind, symbolisieren Reiche dieser Welt, die es gegeben hat und die auch wirklich jetzt schon zu Ende sind. Das letzte Reich davon ist das Römische Reich in diesem Bild. Das ist auch schon zu Ende. Aber dieser Berg wächst. Aus diesem Stein wird ein Berg und er erfüllt die ganze Erde. Und das ist Jesus Christus. Und es ist erstaunlich, wie dieses Thema Jesus Christus als Stein sich durch die ganze Schrift zieht. Ein wunderbares Thema. Und jetzt nicht nur so für den Kopf, sondern lebendig. Wenn du verbunden bist mit diesem Stein, Jesus Christus, mit diesem lebendigen Stein, mit diesem Bild vom Stein, dann bist du ein Teil von seinem Reich. In Matthäus 21 hat Jesus gesagt, in Vers 42 und 43 und 44, da sagte Jesus zu ihnen: Habt ihr jenes Wort in der Schrift nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Also es ist ein Zitat, das ist, glaube ich, Psalm 118. Jesus zitiert Psalm 118, seinen Landsleuten damals, seinen Zeitgenossen. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Wer auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert und der, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Sagen, das habe ich früher wenig verstanden, da habe ich dann einfach weitergelesen. Also mit Früchte bringen, das verstehe ich, aber mit dem zerschmettert und zermalmt, da habe ich einfach weitergelesen. Ist ja auch legitim für eine Zeit, ne? So kann man auch Bibel lesen. Muss nicht immer alles verstehen. Weiterlesen und irgendwann kommt man wieder dahin und irgendwann versteht man mehr. Nun, hier hat sich Jesus ja mit seinen Zeitgenossen auseinandergesetzt und die Juden waren ja ursprünglich vorgesehen oder sind immer noch das Volk Gottes und eigentlich sollten sie Jesus erkennen als Messias, was ja auch dann etliche getan haben, seine Jünger zum Beispiel, aber viele haben ihn abgelehnt und deswegen sagt er, okay, dann wird das Reich Gottes einem anderen Volk gegeben und damit sind gemeint alle anderen, die keine Juden sind. Aber übrigens, Römer 9 bis 11, nicht vergessen, ist jetzt nicht so, den Juden ist weggenommen und wir haben es so irgendwie automatisch. So ist es nicht. Das alles Entscheidende ist und bleibt die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und so gibt es ja eben auch, hat es immer Juden gegeben, die auch an Jesus geglaubt haben, messianische Juden. Und sie gibt es heute und es breitet sich aus. Es gibt in Israel eine zunehmende Gemeindegründungsbewegung und zunehmend Gemeinden, die aus messianischen Juden bestehen, die an Jesus Christus glauben, ihn erkannt haben als den Messias. Aber, Römer 9 bis 11, wer das tiefer nachlesen will, wir als Nichtjuden, oder vielleicht sind ja auch heute einige Juden hier, also ich als Nichtjude, ich durfte da mit reinkommen. Was für eine Gnade. Ich durfte mit reinkommen in den Plan Gottes, das Reich Gottes über die ganze Erde zu verbreiten. Das alles Entscheidende ist die Beziehung zu Jesus Christus, denn er ist dieser Stein. Er ist dieser Stein. Hier ist wieder dieser Stein aus Daniel 2 schon. Und das ist was, wo er damals ja auch die Leute herausgefordert hat. Es ging eigentlich immer darum, komm bitte, versteht doch, wer ich bin. Ich bin der Messias, ich bin's, von dem die Propheten schon gesprochen haben. Ihr braucht den Kontakt zu mir, weil ich bin der Erlöser. Das war sein Thema, das war das Thema von Jesus. Und es ist das Thema heute, immer noch. Die ganze Zeit. Es steht und fällt alles damit, wie die Beziehung zu Jesus Christus ist. Wer auf jeden Stein fällt, wird zerschmettert. Also es heißt, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, wenn du ihn ablehnst, wenn du ihn nicht willst als die Wahrheit, dann wird Jesus Christus für dich zu einem Stolperstein und du wirst hinfallen. Und du hast keine gute Prognose für deine Zukunft, weil es hängt alles an Jesus Christus. So ist es von Gott, dem Vater, eingesetzt für alle Zeiten. Und der, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Interessant. Also einmal Stolperstein und einmal kommt der Stein von oben runter und platt. Bist du platt. Ja, ich sage das gerade so flapsig, aber das ist sehr, sehr ernst. Weil hier ist die Rede von der Wiederkunft Jesu. Wenn er kommen wird, in Herrlichkeit, sichtbar als der König, der jetzt schon ist, aber der dann sichtbar der König ist für die ganze Welt. Alle Reiche werden aufhören, sein Reich wird sichtbar werden. Er ist der König. Und alle, die ihn kennen und ihn lieben und Beziehung zu mir haben, werden sagen, danke, dass du kommst. Oh, und jetzt noch sichtbar. Wow, das wird so wunderbar. Das wird fantastisch. Ja, ich meine, dann hört das auf, so das manchmal zweifeln oder nicht wissen oder ist er da, hat er mich. Das hört dann alles auf. Dann ist er sichtbar. Das wird kommen. Das steht fest. Aber für die, die nicht an ihn glauben wollen, die sich da immer wieder versperren, für die wird er kommen und sie werden zermalmt. Also das ist jetzt hier das Bild, das ist die Aussage von Jesus. Wir haben das erste und das zweite Kommen von Jesus in diesem Vers. Der Stolperstein und der Stein, der wiederkommt, Jesus Christus. Der Eckstein, hier ist vom Eckstein die Rede. Der Eckstein, was ist eigentlich ein Eckstein? Eckstein ist bei einem Gebäude, ich weiß nicht, ob man das architektonisch heute noch so macht, könnte ich mir vorstellen. Aber damals war das so, das war der Stein, mit dem man angefangen hat zu bauen. Ja, das war der, den hat man gut hingelegt. Also man hat sich natürlich vorher überlegt, wo soll das, wie lang soll das werden, das Gebäude? Habe ich da genug Platz dann da? Und diesen ersten Stein, den hast du zum einen richtig gut platziert, wo er hin sollte, und der musste richtig gut sein. Ja, der musste richtig gut sein. Weil auf diesem Stein ist ja dann die ganze Last von den ganzen Steinen, die noch kommen. Ja, und er muss richtig ausgerichtet sein, weil, kannst du dir vorstellen, wenn du dann schon zwei Mauern hochgezogen hast, auf einmal, ist ja falsch, ja, dann kannst du alles wieder abbauen und neu anfangen. Also der Eckstein. Und der Eckstein ist Jesus Christus. Er ist die Grundlage. Ja, er ist die Grundlage des Reiches Gottes, er ist die Grundlage der Gemeinde. Er ist der, auf den alles aufgebaut wird. Er ist tragfähig, er ist richtig platziert. Er ist der, auf den alles aufgebaut wird. Und er ist der, nach dem sich alles richten muss. Ja? Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, Jesus, du bist jetzt da, ich möchte gern hier so sein. Nein, wenn du Teil von dem Haus Gottes sein willst, dann musst du dich dahin platzieren lassen, wo der Herr, der Meister, der Eckstein sagt, da ist dein Platz. Das ist eine unbequeme Wahrheit in der heutigen Zeit, weil jeder will ja individualistisch alles ganz genau haben, wie er es gerne hätte. Also Kaffee zum Beispiel, Espresso oder Cappuccino oder so lang. Und diese Bohnen und so viel Milch. Und ja, es ist sehr individuell heutzutage. Zum Teil, weil wir uns eben erlauben können in unserer Wohlstandsgesellschaft. Aber Jesus ist der Eckstein. Er baut seine Gemeinde, er baut sein Haus. Und er hat für jeden einen Plan und er hat in jeden etwas hineingelegt, das ist auch wieder Potenzial, etwas an Begabung, an Fähigkeiten, an Ressourcen, und er ist der Meister und er sagt, jupp, da ist dein Platz. Und wenn wir das so mitmachen, dann entsteht ein wunderbares Haus, ein Tempel, der Tempel des Heiligen Geistes, der Ort, wo die Gegenwart Gottes erfahrbar ist. Das ist, was der Herr macht, was sein Plan ist. Alles steht und fällt mit der Beziehung zu Jesus Christus und dass wir uns von ihm ausrichten lassen und natürlich, dass wir anderen erzählen von diesem wunderbaren Herrn und diesem wunderbaren Reich, damit sie auch zu Menschen werden, die sich freuen, wenn der König wiederkommt und die das nicht fürchten müssen. Noch eine Bibelstelle zum Schluss in 1. Petrus 2. Ich habe einige Verse ausgewählt ab Vers 4. Da hat der Apostel Petrus geschrieben, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Vers 6. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Wird nicht zermalmt, wird nicht zertrümmert, sondern wunderbar eingebaut in das Reich Gottes. Vers 7, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Jesus Christus ist kostbar für uns, köstlich, wunderbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworfen. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ja, und so ist das mit, ja, was soll man sagen, der Überheblichkeit des Menschen. Ach, da ist, nimm doch den Stein, bau mal dein Leben auf diesem Stein auf. Weiß ich nicht. Nö, das will ich schon selbst entscheiden. Nö, schmeiß weg. Der Stein, der verworfen wird. Das ist der Eckstein von Gott. Menschen verwerfen den Plan Gottes. Verwerfen den Gedanken Gottes. Da sind wir mittendrin. Und das ist die Herausforderung. dass wir bezeugen, er ist aber der Eckstein. Er ist der, auf den du dein Leben gründen kannst. Er ist der, wo du wirklich mal festen Grund unter die Füße kriegst für dein Leben, für das Konzept deines Lebens, für die Pläne deines Lebens, für die Partnersuche und Partnerfindung, für eine Ehe, die 60 Jahre hält. Danke, dass ich euer Beispiel heute so oft benutzen kann. Und viele andere Dinge. Wir haben nicht unbedingt ein strahlendes Leben in dieser Welt verheißen. Wir sind nicht die, die nur von Erfolg zu Erfolg gehen, aber wir sind die, die wirklich gegründet in Gott, geborgen in Gott wissen, Gott ist mit uns. Das war wirklich gut, auch auf der Afrika-Reise, das zu wissen. Ich meine, wenn man so 12 Kilometer in der Höhe über diesen Planeten fliegt mit 900 Stundenkilometern, und wir wissen mittlerweile, die Erde dreht sich auch noch, es sind schon Gedankengänge. Und dann fliegt man da oben rum. Hofft, dass der Pilot alles richtig macht und genug Treibstoff drin ist. Aber der letzte Frieden, die letzte Gewissheit, die letzte Ruhe hat man doch einfach in dem Gedanken, ich bin in Gottes Hand, oder? Ich bin in Gottes Hand. Ich bin in seinem Plan, ich bin unterwegs im Auftrag des Herrn und er weiß schon alles, was kommt. Ich weiß nicht alles, was kommt. Und da war manches, was kam, was herausfordernd war. Geschlossene Türen des Flugzeugs, in letzter Sekunde doch noch in eine andere Tür des Flugzeugs reingekommen. Ein Tag extra in Johannesburg, der nicht geplant war. Und da gab es so manches. Hunde, die des Nachts als Wachhunde übers Grundstück laufen. Und ich muss als jemand, der ja dann auch noch bis 21.30 Uhr unterrichtet hat an der Bibelschule, dann auch noch mal zurück in mein Gästehaus, wo ich übernachtet habe, und ich habe geglaubt und ich habe erlebt, dass sie mich nicht gebissen haben. Zwischendurch habe ich gedacht, ich bin ja auch Tollwut geimpft, habe ich ja nochmal auffrischen lassen. Aber Gott sei Dank, sie haben mich nicht gebissen. Und da ist so manches, was man natürlich in so einer Reise erlebt, wo man sagt, danke Herr, du warst mit uns, du hast uns begleitet, du hast uns gesegnet, wir sind gesund wieder hier. Sogar alle Koffer sind wieder da, das war auch nicht so ganz einfach, aber sie sind alle wieder da. Und alles ist gut. Und wir durften da ein Segen sein bei den Missionaren. Wo ist dein Platz? Im Reich Gottes. Ich hoffe, im Reich Gottes. Du bist im Reich Gottes. Weißt du, dass du im Reich Gottes bist? Die Frage ist, bin ich im Reich Gottes oder nicht, ist nicht so kompliziert. Weil wenn man zu Jesus Christus gehört, wenn man im Reich Gottes ist, dann weiß man das einfach. Man weiß, dass man es weiß. Wenn du das nicht weißt, dann bist du es nicht. Dann lade ich dich ein, einzutreten in das Reich Gottes, indem du Kontakt aufnimmst zu Jesus Christus, dem, auf dem das Reich Gottes gegründet ist, das ewige Reich, das weitergeht. Und wenn du mit ihm in Kontakt bist, dann hoffe ich, dass du weißt, du bist am richtigen Platz in seiner Gemeinde und du dienst mit und arbeitest mit, damit sein Königreich sich ausbreitet. Das sind einfach meine Wünsche und meine Aufforderung auch an dich. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass wir gemeinsam noch ein Lied singen und euch bitten, aufzustehen. Okay, lass mich schon beten und danach singen wir dann. Herr Jesus, danke für die Währung deines Reiches für Gnade. Danke für die Erkenntnis, dass du so real bist. Danke, dass du jetzt gerade vor uns bist oder neben uns. Danke, dass dein Herz voll Erbarmen und Freundlichkeit ist für jeden von uns. Wir bitten dich, öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen können, wahrnehmen können. Fülle unsere Herzen mit dieser Gewissheit, dass wir nicht alleine sind, dass wir geborgen sind in dir und sogar beauftragt von dir und sogar gesandt von dir. Ich bitte dich jetzt, stärke unsere Identität, die wir in dir haben als Bürger deines Reiches, Und bitte sprich zu jedem Einzelnen das, was er braucht, um enger mit dir verbunden zu sein und für dich zu leben, für dieses Reich, das niemals aufhört und das immer größer wird. Danke, Herr Jesus, dass du hier bist. Danke für das, was du jetzt tust. In unseren Gedanken, unseren Gefühlen, an unseren Herzen. Danke, Jesus. Amen.